Bitte bleibt stehen für das Lesen von Gottes heiligem und unfehlbaren Wort aus Römer Kapitel 11. Wir werden uns die Verse 33 bis 36 anschauen. Hört jetzt das Wort des einzigen und lebendigen Gottes. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen, oder wer hat ihm zuvor gegeben, und es wird ihm vergolten werden. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist Gottes Wort. Ihr dürft euch setzen. Ich bin demnächst durch ein Buch durchgegangen, wo ich zuerst sehr skeptisch war, das zu lesen. Wir dürfen ein Buch nicht nach seinem Cover, seinem Einband beurteilen. Es ist ein Buch von David Saxon, Gottes Kampfplan für die Gedanken. Es sieht so aus wie ein evangelikales Buch, aber es wurde vom reformierten Verlag herausgegeben. Deswegen habe ich gedacht, ich schaue es mir mal an. Und es geht um die biblische Notwendigkeit der Meditation, um über Gottes Wort nachzudenken. Wir leben in einer Gesellschaft, wo sehr schnelles Tempo vorgegeben ist. Wir tun immer eine Sache, um dann die nächste tun zu können. Unser Planer ist voll, wir eilen durchs Leben. Und es ist wirklich wichtig, dass wir uns immer wieder Pausen nehmen und meditieren, uns fokussieren auf Gottes Wort. Meditation, wenn wir daran denken, dann ist es so ein bisschen ein komisches Wort, weil wir denken an irgendwelche fernöstlichen Zeremonien, die wir machen. Aber meditieren heißt, das Wort Gottes in sich aufnehmen und auf dem Wort Gottes zu kauen, es langsam aufzunehmen, langsam zu kauen und es dann zu schlucken erst. Der Psalmist sagt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz denkt Tag und Nacht. Nachsinnt, meditiert. Ähnlich auch im Psalm 119, Vers 99. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach, meditiere ich. Wenn ihr mehr Wissen haben wollt als die Lehrer, die ihr in der Schule habt, dann müsst ihr über Gottes Wort Tag und Nacht nachdenken. Thomas Watson hat geschrieben über biblische Meditation: Ein Christ tritt in Meditation ein, so wie ein Mann ins Krankenhaus geht, damit er geheilt wird. Meditieren heilt die Seele von ihrem Tod und ihrer Weltlichkeit. George Swinnock hat gesagt, unser Plan bei der Meditation muss es sein, mehr unsere Herzen zu reinigen, als unseren Kopf klar zu kriegen. Warum rede ich jetzt hier über Meditation, wenn wir jetzt an diesen Abschnitt von Gottes Wort reingehen? Es ist, was Paulus hier macht, er hat seinen Teil abgeschlossen und er meditiert jetzt, er denkt nach über die Größe Gottes und er preist ihn dafür. Und das müssen wir sein, wir müssen ein Volk sein, das über Gottes Wort, über Gottes Herrlichkeit nachdenkt. Wir wollen uns auf drei Weisen anschauen: die Größe von Gottes Plänen und Gesetzen, zweitens Vers 33b bis 35, die Unerfassbarkeit von Gottes Charakter, und dann in Vers 36 die Gottes Souveränität, die nicht irgendwie mit irgendwas anderem verglichen werden kann, die Unvergleichbarkeit. Vers 33. O, die Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes. Ich habe überlegt, ob ich nur auf diesem kurzen Teil meine Predigt basieren sollte, weil da so viel drin steckt. Wir können so viel drüber nachdenken, wie Gott ist. Paulus sagt hier drei beschreibende Dinge darüber, wie Gott ist. Er redet über sein Reichtum, über die Weisheit und die Erkenntnis. Alle drei sind irgendwie verbunden miteinander, um über die Größe Gottes nachzudenken, und doch verbunden. Diese drei Worte, da geht es um die Tiefe. Es ist ein unerforschliche Quelle, die wir dort haben. Wir haben vielleicht Technologie, um weit in die Erde hineinzuschauen, oder wir können Drohnen irgendwie ausschicken, um Dinge zu erforschen. Und doch verstehen wir nicht, was es bedeutet, diese Tiefe und dieses Gewicht zu haben. Es ist so wie vielleicht in dem Marianengraben zu sein, wenn ihr das gesehen habt mal, 11 Kilometer unter der Meeresoberfläche. Wenn ihr vielleicht mal ein Video davon gesehen habt, das ist wirklich unvorstellbar. Der Druck dort unten würde die menschlichen Knochen einfach zerbrechen. Wenn wir uns Gott anschauen in seinen Attributen, in seinen Eigenschaften, dann ist es etwas Ähnliches. Wir können in unserem ganzen Leben nicht wirklich verstehen, wer er ist und wie er ist. Aber die Tiefe dessen, wie Gott ist, ist in seiner Liebe basiert. Das sagt Paulus in Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns von dieser Tiefe der Liebe trennen. Es gibt nichts, was so hoch ist oder so tief oder so weit von Osten nach Westen, dass wir wegrennen könnten von der Liebe, die Gott hat zu seinem Volk. Genauso sagt uns Paulus auch über die Tiefe von Gottes Liebe in Epheser 3, Vers 17 bis 19, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, was ist, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Es ist eine Tiefe, die nicht gemessen werden kann, die Gott hat, die in seiner Liebe gegründet ist. Was ist die Reichtum dieser Tiefe? Wir haben uns schon vorher angeschaut, die Tiefe, die Gott seinem Volk gegeben hat, und das ist alles in Bezug auf die Errettung. Das, was wir bekommen, dieser Schatz, den wir nicht bekommen können in einem Millionenleben. Gott hat es seinem Volk gegeben. Er hat es vorbereitet für sein Volk. Es ist alles in Bezug auf die Errettung, die durch Jesus Christus erkauft wurde, erwirkt wurde. Wir lesen davon in Römer 2, Vers 4. Aber in Römer 9, da werden diese Reichtümer bekannt gemacht. Römer 9, Vers 23. Die in Gefäßen, die Gott geschaffen hat, in seinen eigenen Herzen. Oder Epheser 1, Vers 7. Und 2, Vers 7, da redet er über die Reichtümer der Gnade, die dem Volk verkündet werden. Reichtümer, die Gewissheit geben, die unfassbar reich sind, die wir nie ganz verstehen und auserkunden können. Wir kommen auch zu der Tiefe von Gottes Weisheit und seinem Verstand, seinem Allwissenheit, dass er alles weiß, alles, das heißt Wissenschaft, alle Wissenschaft sozusagen heißt das Wort auch. All das, was er tut, sein Handeln, er ist nicht nur voll von Weisheit, er ist ein, oder von Wissen, sondern auch von Weisheit. Wir kommen also auch zu dieser Lehre von Gottes Unerforschlichkeit. Er kann nicht verstanden werden. Und er ist auf der einen Seite ganz einfach zu verstehen und auf der anderen Seite überhaupt nicht für unsere Gedanken. Der hatte ein Zitat vorgelesen davon, dass einer gesagt hat, dass das Wissen Gottes sein Verständnis von allen Dingen ist. Und dass wir alles, wir in allem handelt. Er hat alles vorherbestimmt und er bedingt, dass alle Dinge, er hält alle Dinge auch in seiner Hand. Er ist aktiv in seiner Schöpfung, er tut etwas damit. Er sorgt dafür, dass sie weitergeht. Er versorgt doch sie alle. Alle Menschen und alle Tiere. Er handelt souverän und bewirkt alles, was seine Menschen und seine Kreaturen tun. Es ist hart vielleicht zu sagen, aber Psalm 94, Vers 11 sagt, dass der Herr die Gedanken der Menschen kennt, dass sie nichtig sind. Gott kennt alle diese Dinge, die in der ganzen Geschichte passiert sind. Und er ist souverän in all diesen Dingen. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, ist es irgendwie für dich, ist es ein Trost, diese Größe von Gottes Weisheit und dass er alles weiß. In der Weisheit Gottes und in seinem Reichtum haben wir sehr viel bekommen. Wisst ihr, wir haben ein großes Erbe. Wir wurden zusammengeknüpft von ihm. Wir wurden erstellt von ihm, von den Händen Gottes, in dem Bauch unserer Mutter. Und vor der Erschaffung der Welt hat Gott schon genau gewusst und vorherbestimmt, dass du in Sünden tot sein würdest. Und er hat aber auch vorherbestimmt, dass du in das Bild seines Sohnes umgestaltet werden wirst. Er hat dir all die, die Reichtümer, all dieses Erbe in Jesus Christus gegeben. Das Leben hört nicht hier auf, sondern es geht weiter. Für alle die, die an Christus glauben, in Gottes Reichtum und Weisheit haben wir ein großes Erbe und wir werden dort auch ein Erbe mit Christus, mit Gott haben. Das Festbankett ist schon alles vorbereitet, der Tisch ist gedeckt und er lädt Menschen aus allen Nationen ein, die gerettet werden sollen. Und er hat dort einen Platz für dich vorbereitet an seinem Tisch. Das ist so, wie wir die letzten Sonntagabende drüber nachgedacht haben, über Mephibosheth, der als Sauls Enkel getötet werden sollte eigentlich. Aber David gibt ihm doch einen Platz an seinem Tisch für den Rest des Lebens von Mephibosheth. Und genauso hat Jesus Christus sein Leben gegeben für dich und hat dir einen Platz gegeben an seinem Tisch für alle Ewigkeit. Wir haben also nicht nur in Gottes Reichtum und Weisheit und Erkenntnis die Errettung und einen Platz an seinem Tisch, sondern wir haben auch Sicherheit und Heilsgewissheit. Wir kommen zu Gott in unserer Dreckigkeit, in unserer Sünde, aber er reinigt uns. Er macht uns komplett rein von unserer Sünde, von all unserer Sünde. Und Gott wird uns auch nie wieder aus seiner Hand herausfallen lassen. Er hat er hat das jetzt Todesgriff genannt sozusagen, einen ganz festen Griff auf seinem Volk. Wir haben nicht nur ein Erbe und eine Gemeinschaft mit Gott und Heilsgewissheit, sondern wir haben auch die Fülle von Gottes Liebe bekommen. Oh, die tiefe, tiefe Liebe Gottes, die ohne irgendwelche Grenzen ist, die nicht gemessen werden kann, die frei ist. Das ist die Liebe, die Gott seinem Volk gibt. Es ist so voll, dass wir es nie erforschen können. Aber er hat es für uns getan. Er hat sie für uns gegeben. Und jetzt allein im Licht von diesen Dingen, möchtest du nicht in diesem Licht davon leben, dass Gott dich gerettet hat, dass Gott dich gerufen hat? Ist er die Quelle deiner Freude? Ist er die Quelle deiner Zuneigung? Ist er die Quelle deines Lebens? Oder kommen andere Dinge dazwischen rein, die um diese Gefühle von dir, um diese Zuneigung kämpfen? Er hat uns gefüllt mit seinem Licht und reflektieren wir das. Wir denken jetzt hier darüber nach und reflektieren wir das in unserem Leben. Wenn wir darüber nachdenken, meditieren, dann verstehen wir, wie Paulus das sagen kann: O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes. Wir haben also jetzt nachgedacht über die Größe die Größe von Gottes, von dem, was er vorher bestimmt hat. Und jetzt schauen wir uns die Geheimnisvolligkeit von Gottes Charakter an. Und er liest Vers 33b bis 35: Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Mitberater gewesen oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Es gibt so eine gewisse Überlappung von all diesen Begriffen, die er jetzt benutzt hier. Unerforschlich, unergründlich, keine Ahnung, was in eurer Übersetzung da steht, in Vers 33b. Aber was er damit ausdrücken möchte, ist, dass das alles zu groß ist für unser Verständnis. Wenn wir darüber nachdenken, wie Gott die Welt geschaffen hat oder wie das alles war mit Adam oder so, das ist viel mehr, als wir uns vorstellen können oder unsere Errettung. Und auch all das, wo Gott irgendwie richtet, das sind alles so überlappende Ausgriffe, die dasselbe bedeuten sollen, dasselbe ausdrücken sollen, dass es eine große Souveränität in Gottes Charakter gibt, die wir nicht erforschen können. Alles, was Gott ausmacht, sein Charakter, seine Heiligkeit, seine Wahrheit, seine Herrlichkeit. Und in Vers 34 zitiert er dann aus Jesaja 40, Vers 13, und in Vers 35 bekommen wir dann so ein bisschen Eindruck von Hiob 41, wenn Gott sagt, wer kann sein Berater sein? Wer kann ihm irgendwas geben? Soll ich einem Astrophysiker irgendwelche Hilfen geben? Ich weiß nichts über Physik. Wenn ich ihm Hilfe geben würde, dann wäre das nichts wert. Ich weiß nichts über Physik. Und genau gleich, wie kannst du als eine Kreatur Gottes, wie kannst du ihm irgendwie einen Rat geben? Wie kannst du ihm antworten über all das, was wir hier lesen? Uns fehlt dieses Verständnis davon, von Gott. Es ist so ein Mysterium, ein Geheimnis. Denkt an diese Antwort von Hiob in 41. Da hat es die Stelle ganz verschoben. Er sagt so, wer könnte mir eine Antwort geben? Wer müsste ich was zurückzahlen? Alles, was im ganzen Himmel ist, gehört mir. Niemand ist es fähig, das zu tun. Wir sehen diese Souveränität von Gott im Heil, aber auch die Souveränität im Leiden. Wenn, egal ob du aus dem Juden bist oder ob du ein Heide bist, du bist ein Nachkomme Abrahams. Und in Abraham werden wir, arbeitet er doch an uns alle. Gott rettet die, die er vorher bestimmt hat. Und dann, wenn du gerettet bist, dann bekommst du alle Benefits, alles Gute von dieser Rettung. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 11 und 12. Deshalb erinnert euch daran, dass ihr, einst die Nationen im Fleisch, die vor Ort genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung haben und ohne Gott in der Welt. Wir waren komplett von Gott getrennt. Es gab keinen einzigen Weg, um zu ihm zu kommen. Und was tut er? Paulus sagt uns, dass wir in Vers 15, dass er das Gesetz der Gebote in Satzung weggetan hat, damit er die zwei Friedensschriften in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Was wir auch in Römer 11 gesehen haben, dass am Anfang, dass wir doch Zweige waren, die Gott eingepfropft hast, damit wir Frucht bringen. Alle von uns, wir sind Bürger des Himmels, Epheser 2, Vers 19. Ihr seid nicht länger Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern, was seid ihr dann? Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid in der Familie Gottes durch eure Einheit mit Christus, weil er für eure Sünden gestorben ist, als ihr noch fern wart von Gott, als ihr Feinde Gottes war, da ist Gott für euch, Jesus für euch gestorben. Deswegen sagt Paulus hier auch, dass ganz Israel so gerettet werden wird. Alle, die den Glauben, des Verheißung des Glaubens angenommen haben. Alle, die ein Same Abrahams sind, die werden alle gerettet werden. Es gibt also nicht nur diese Souveränität Gottes in der Heilung, sondern in der Errettung, sondern auch im Leiden. Gottes Wirken und Gerichte sind uns unbekannt. 5. Mose 29, 29. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Wir verstehen es nicht, aber es ist für unser Schlechtes oder für unser Gutes. Es ist für unser Gutes. Deswegen sagt doch auch der Autor vom Hebräerbrief, dass wir gezüchtigt werden als Söhne. Dass wir dadurch wachsen können und uns mehr in Gott vertrauen können. Mehr in Gott finden als in uns selbst. Wenn irgendjemand in der Bibel ein Recht hat, sozusagen, in Anführungszeichen, zu leiden oder sich zu beschweren, dann ist es Hiob. Er war so reich, wie man je sich vorstellen könnte zu sein. Und alles wurde ihm weggenommen. Und was war aber die Antwort von Hiob in dieser ganzen Zeit? Hiob 5, Vers 9. Der große unerforschliche Dinge tut, Wunder, die nicht zu zählen sind. Hiob 9, Vers 10. Er tut große Dinge, die unerforschlich sind und Wunderwerke ohne Zahl. Hiob 11, Vers 7 bis 9. Kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Sie ist himmelhoch. Was willst du tun? Tiefer als das Totenreich. Was kannst du wissen? Ihre Ausdehnung ist größer als die Erde und breiter als das Meer. Hiob 37, Vers 19. Lehre uns, Vers 23, den Allmächtigen finden wir nicht. Er ist von unbegreiflicher Kraft, voll Recht und Gerechtigkeit. Er beugt sie nicht. Obwohl er doch in so einem schlimmen Leiden war, hat er nie nicht irgendwie Gott verflucht. Oder stellt euch auch vor, Jesus Christus, wir können es uns nicht vorstellen, die ganze Last der Sünde, die auf ihm lag, nicht nur von einer Person, nicht nur von 100 Personen, nicht nur von allen Menschen, die hier in dieser Kirche sind, sondern von allen, von 100% seiner Schafe. Ein Mann, der völlig gerecht war. Hiob war immer noch ein Sünder. Hiob, aber Christus hat das nicht verdient. Er hat nichts von dem Zorn Gottes verdient. Und doch hat er es willig auf sich genommen, demütig, mit Freude dafür, was vor ihm liegt. Obwohl es diese Souveränität im Gottes Heilshandeln und auch in seinem im Leiden gibt, ist es doch, müssen wir doch unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen, dass er alles, was er tut, zu unserem Guten tun. Alle Dinge zu deinem Guten für die, die ihn lieben. Römer 8. Wir müssen uns nicht sorgen oder Angst haben vor dem, was passiert. Jesus erklärt uns das in Matthäus 6, dass die kleinsten Dinge, die passieren, die Tiere des Feldes, die kleinsten Vögel, die sorgen sich nicht um das, was passiert, weil sie wissen, dass Gott für ihn sorgt. Aber dich hat Christus gekauft mit seinem Blut, solltest du nicht auch Vertrauen haben und Zuversicht, dass Gott das angefangen, was er angefangen hat in dir, dass er es fortsetzen wird. Es ist für dein Gutes, was dir passiert. Der Psalmist sagt, es war gut für mich, dass ich in Anfechtung war. Darüber sollten wir nachdenken. Das sind Verheißungen von Gott. Das sind nicht Dinge, die ich jetzt einfach erfinde, sondern das sind Dinge, die Gott sagt. Meditiert über diese Sachen und über sein Wort. Es ist die Wahrheit. Es ist das, was ihr braucht. Diese Unerforschbarkeit, dieses Geheimnis des ermutigt uns. Was haben wir denn verdient zu bekommen? Wir haben nichts verdient. Das ist genauso, wie wir nicht fliegen können. Jesus Christus hat es getan an unserer Stelle und hat uns es geschenkt. Er hat uns alles gegeben, damit wir es als Geschenk, damit wir es nicht, weil wir irgendwas getan haben, sondern er hat es uns gegeben. Es ist nicht unser Hintergrund, irgendwas, was wir getan haben, sondern Jesus hat es getan. Römer 5, Vers 60. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so, wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Diese richterliche Anweisung hier oder Aussage hier, dass wir vor ihm stehen und er sagen wird, nicht schuldig. Wir kommen hierher und Und es ist gut, dass ihr hier seid. Und dann gehen wir nach Hause und stellen die Bibel weg und werfen die Notizen von hier weg, denken nicht mehr drüber nach und kommen am nächsten Sonntag wieder, ziehen die Bibel aus dem Regal. Nein, so sollten wir nicht handeln. Heute ist ein Frühlingstag und du siehst, du sitzt vielleicht in der Sonne und wie mit der Sonne, es ist sehr heiß heute, ja? Aber wenn du dich einfach in die Sonne setzt und dir ist kalt, dann bist du nicht sofort mit einem Moment warm, sondern es muss eine Weile auf dir brennen. Du bekommst keinen Sonnenbrand davon, dass du 10 Sekunden in der Sonne sitzt. Genauso ist auch die Geheimnisvolligkeit von Gottes Charakter, dass wir uns dem lange aussetzen müssen, darüber nachdenken müssen. Stephen Carnock schreibt darüber, wie uns das trösten kann. Er versteht unser Trauern. Er wiegt unsere Notwendigkeiten ab. Und es gibt nichts, was größer ist als seine Reichweite. Wenn unsere schwachen Seelen Angst haben vor einem Labyrinth und am Ende ihrer Rettungslinien sind, dann sind die Lösungen, die uns unbekannt sind, nicht unbekannt für Gott. Wenn wir nicht wissen, wie wir eine Gefahr verhindern sollen, dann hat der weise Gott 1000 Blöcke, die er dem in den Weg legen kann, der Gefahr in den Weg legen kann. Wenn wir nicht wissen, wie wir uns selbst befreien sollen von einem Bösen, das uns überfällt, dann hat er 1000 Wege, uns zu entlasten. Seid ein Volk, das über Gottes Herrlichkeit meditiert. Wir tun dies, indem wir meditieren über die Größe von Gottes Weisheit und Erkenntnis und zweitens, indem wir die Geheimnisvolligkeit von Gottes Charakter verstehen und drittens, indem wir die Unvergleichlichkeit von seiner Souveränität sehen. Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Alles, was wir sehen, ist von ihm. Jedes gute Geschenk, alles perfekte Geschenk, kommt von oben, von Gott dem Vater. Alles, was wir sehen, ist von ihm gekommen und aus seinem souveränen Willen. Wir sehen hier diese, in Vers 36, die drei Wege, die es, ich war zu schnell, ich habe ihn nicht ganz verstanden. Also er zitiert jetzt Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Wir verändern uns die ganze Zeit, aber bei ihm ist keine Veränderung. Gottes Souveränität wird sich nie ändern. In Genesis 1, Vers 1 heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Psalm 33, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht. Und noch wichtiger, von ihm sehen wir es, wir sehen es in seinem Sohn. Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Thronen oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Die Fülle von Gottes Souveränität sehen wir in Jesus Christus, seinem Sohn. Und wir sehen es auch in unserer Wiedergeburt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind eine neue Schöpfung. Alles wegen Gottes souveränen Willen. Aus ihm. Alle Dinge kommen von Gott. Er hält alle Dinge in der Hand. So wie R.C. Sproul gesagt hat, es gibt kein einziges Molekül auf dieser Welt, das nicht unter Kontrolle von Gott ist. Diese kleinsten Atome sind nicht außerhalb der Kontrolle von Gott. Wir sehen es auch durch seine souveräne Handlung. Durch ihn, heißt es hier in Vers 36. Er ist am Wirken in unserem Leben. Er ist nicht fern und unnahbar. Sprüche 16, Vers 4. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht, sogar den Gottlosen für den Tag des Herrn. Er ist immer aktiv im Leben der Bösen und der Guten. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17 als Antwort auf die Athener, in ihm leben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Sogar die Heiden wissen, dass es einen Gott gibt, der handelt in der Schöpfung, in allen Dingen. Von ihm, durch ihn, ist Gottes souveräner Wille und auch Gottes souveränes Handeln. Und drittens, Gottes souveräne Herrlichkeit. Im Alten Testament hat Herrlichkeit viele, viele Nuancen, also sagt mir viele Sachen, die damit assoziiert sind. Es bedeutet Gewicht, es Wert, es wurde dem Volk am Berg Sinai wurde es dem Volk doch offenbart, welches Gewicht es hat und welchen Wert und welche Größe und Würde. Und am meisten wurde es doch gezeigt in seinem Sohn Jesus Christus. Hebräer 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes durch Jesus, durch die zweite Person der Dreieinigkeit. Johannes sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes. Alles wird dort am Kreuz dort scheint die Herrlichkeit Gottes hindurch. Durch Jesus Sohn am Kreuz, durch Gottes Sohn am Kreuz. Warum ist es wichtig für uns? Warum müssen wir darüber nachdenken? Na, das erste ist, dass es unser Hauptziel ist im Leben. Was ist der wichtigste Grund, warum wir leben? Na, dass wir Gott verherrlichen. Wenn du die Herrlichkeit Gottes zu deinem Hauptziel im Leben machst, dann wirst du niemals entmutigt sein. Dann wirst du auch niemals enttäuscht werden. Weil Gott wird definitiv die Herrlichkeit bekommen in Ewigkeit. Wenn Gott das Objekt all deiner Zuneigung, Gefühle wäre, dann könnte dich Angst niemals überkommen. Er bietet uns doch Freiheit von Sünde an. Wir bekommen dieses Geschenk der Rettung, aber auch das Geschenk doch der Leiden. Du leidest mit Christus. Du leidest mit dem. Gott ist mit dir in diesen Leiden. Es ist für dein Gutes. Gut für mich, dass ich angefochten war. Gottes Herrlichkeit ist dein Hauptziel und es ist auch für dein Gutes. Jeder wird leiden. Ich sag's euch nicht gerne, aber es ist die Wahrheit. Entweder ist es vielleicht ein Leiden, das dich zum Tod bringt, oder du wirst bestohlen werden. Du wirst auf jeden Fall leiden werden. Aber welchen besseren Lehrer gibt es, der weiß, was es bedeutet, zu leiden, als Jesus Christus, unser Herr? Und er hat es alles getan für die Freude, die vor ihm liegt, dafür, dass er deinen Namensschild auf den Tisch stellen kann, wegen der Freude, dich zu retten, dich zu erlösen. Wenn wir so einen Lehrer haben, einen Tutor in unserem Leiden, dann weist es uns an, zurückzudenken an das, was er gelitten hat und an das, wie er es meint auch. Josef sagte, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Nicht nur ist Gottes Herrlichkeit unser Hauptziel, nicht nur ist es für unser Gutes, sondern Gottes Herrlichkeit wird wieder gesehen werden. Wir sehen oft unsere eigene, unsere Herrlichkeit nicht. Wir fokussieren uns so auf das Jetzt. Und das hat auch was Gutes daran, wenn wir auf das Jetzt fokussiert sind. Aber wir vergessen dann dass es in alles in Vergangenheitsform steht. Zum Beispiel Römer 8, Vers 30, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wir werden einmal dahin kommen, wo Johannes sagt in der Offenbarung, ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz. Denn das Erste ist vergangen. Wie ist das möglich? Oh, die Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Wir bekommen es alles wegen dem, was Jesus Christus getan hat. Diese große Sache, die wir erwarten, wenn wir einen Kalender hätten, dann würden wir darauf hinarbeiten und das einkreisen in unserem Kalender, weil es so ein großer, wunderbarer Tag sein wird, worauf wir nach vorne schauen können. Aber wenn wir jetzt doch so schwach sind, noch Sünder sind, Gottes Gesetz brechen, Tod in unseren Sünden und Vergehung, da ist Christus gestorben für uns. Und deswegen sind wir doch vereinigt mit Christus. Niemand kann uns das wegnehmen. Es ist niemand, der stark genug ist, um uns aus Gottes Hand rauben zu können. Und diese Wahrheiten, diese sollten in unseren Gedanken fest verankert sein. Das sind Wahrheiten, über die wir meditieren müssen. Das ist das, dass wir darüber nachdenken, was Gott getan hat. Nicht darüber, was morgen vielleicht passiert, sondern was Gott in Ewigkeit, für alle Ewigkeiten getan hat. Manche von uns straucheln, weil diese Basissachen nicht in unserem Gehirn verankert sind. Das ist nicht irgendwie jetzt eine Lehre über, wie kann man was gut machen oder so, oder irgendwie, das ist jetzt so eine theologische Lektion. Wir müssen, es ist eine Wahrheit, auf die wir uns fokussieren müssen. Manche benutzen die Kirche und den Sabbat so wie ein Glas Wasser in der Woche trinken. Du kannst nicht leben, wenn du nur ein Glas Wasser in der Woche trinkst. Aber wir kommen in die Kirche und wir fühlen uns wunderbar am Sonntag, weil wir uns wieder neu gefüllt haben mit Wasser. Aber dann kommt der Montag und der Dienstag und wir die ganze Woche dursten wir nicht nach dem Wort Gottes und nehmen es nicht auf, wir konsumieren es nicht. Wir lassen die Zuckrigkeit, die Süße der Gesellschaft uns überwältigen. Die Medien, die TikToks, die Videospiele, die wir spielen, all diese Dinge, all diese Götzen, die wir die ganze Woche aufnehmen und konsumieren. Und dann wundern wir uns, dass wir Freitag, Samstag, Sonntag, dass wir völlig ausgetrocknet sind, geistlich ausgetrocknet. Wir kommen zum Sonntag und trinken wieder das Glas Wasser und laufen aus der Tür und fassen es nicht mehr an. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, wie wir das fixen können. Es ist nicht mehr Werke, mehr Geld spenden. Es ist nicht, ich mach das, Gott, und dann machst du das. Sondern es ist, sich Gott ausliefern und überliefern und zu sagen, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deine. Wir sollten täglich mit Gott Gemeinschaft haben. Wir sollten ihn täglich in seinem Wort suchen. Nicht nur so durchblättern, damit wir in unserer Bibel-App abhaken können, dass wir es heute gemacht haben. Nein, wir sollen darüber meditieren. Das ist das, was wir brauchen. Es wird dir helfen, wenn du leidest. Es war genug für Jesus Christus. Und dann wird es auch für dich genug sein. Denke, meditiere über Gottes Wort, über seine Wahrheiten, diese wunderbaren Wahrheiten, wie Gott ist und was er für dich getan hat. Denke darüber nach. Es ist nicht eine Verheißung für morgen oder fürs nächste Jahr, sondern das wird dir helfen in deinem ganzen Leben. Es wird dein ganzes Leben profitieren davon. Lass uns damit zu unserem hohen Priester, unserem Großen gehen im Gebet. Himmlischer Vater, Worte können nicht ausdrücken die Liebe und das Verlangen, das wir haben für das Bedürfnis nach gemeinsam und Zeit mit dir. Ich danke dir, dass du bereit bist, uns zu vergeben, dass du da eine große Bereitschaft hast. Und ich bitte dich, dass uns der Heilige Geist immer wieder daran erinnert, an diese wunderbaren Wahrheiten deiner Größe, deine Güte, deine Wahrheit. Lass uns dein Wort nicht beiseite werfen, als ob es irgendwas ist, was uns nichts bringt, sondern lass es uns als etwas nehmen, das eine süße Sache für unsere Seele ist. Lass uns der Samen von dem Wort, das ausgestreut wird, nicht irgendwie sein, wie dass es zertreten wird auf dem Weg oder durch die Welt erstickt wird, sondern dass es auf guten Feld, dass du es auf guten Boden streust, wo eine große Ernte bei rauskommt durch dein Wirken. Das bitten wir im Namen von Jesus. Amen.